Und ich bete in der Zwischenzeit noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns hilfst beim Hören. Danke dir, dass du am Jürgen hilfst beim Predigen. Bitte ich, dass du unsere Herzen öffnest und dass die Wort in unsere Herzen fruchtbare Boden findet und es auf Goka und Frucht bringt. In dem Namen Jesus. Amen.
Sodele. Also mich hat die Lobpreiszeit schon ziemlich beeindruckt und auch sehr berührt und sehr bewegt, weil es so viel um Gottes Liebe ging und sein Herz, dass er uns gezeigt hat in Jesus. Und ich habe dann gedacht, ja, was soll ich eigentlich noch predigen, weil eigentlich ist das genau das, worum es auch in der Predigt gehen wird. Und Entschuldigung, ich muss hier noch ein bisschen Bewegungsfreiheit schaffen, das blöde Handy ist mir im Weg. Und weil wir eröffnen heute oder wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Und ihr seht schon hinter mir den Titel Menschen, die mit Jesus lebten. Ist der Titel und dabei werden wir uns einige Lebensbilder anschauen, ein paar Menschen anschauen, einfach Leute, die Leute waren wie du und ich. Im Grunde waren sie alle Leute wie wir. Sie haben sich bemüht, ihren Glauben zu leben, sie haben es so gut getan, wie sie konnten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und sie haben etwas, dadurch, dass sie das getan haben, aber auch in ihrer Zeit bewirkt. Und so für mich war das auch so ein bisschen der Grund, warum ich den Titel auch ein bisschen erweitern möchte. Menschen, die mit Jesus lebten und wie sie etwas bewirkten. Wir werden uns ein paar Leute angucken, die man ganz schnell in die Kategorie schieben kann. Glaubenshelden oder berühmte Persönlichkeiten. Glaubenshelden ist eigentlich schon ein ganz gutes Wort. Wir können sie schnell dort einordnen, aber dann werden wir ihnen eigentlich nicht gerecht, weil das waren sie ja nicht grundsätzlich. Das waren ja eigentlich Leute wie wir, die wahrscheinlich von sich selber, also heute die Person, das kann ich schon sagen, das war so einer, der hat nicht viel von sich gehalten. Der hat einfach sein Leben gelebt, so gut er halt konnte, wie wir es auch tun würden. Wir haben vorhin von Robbie gehört, irgendwie ein Werk, und da könnte man denken, boah, sind das coole Typen. Natürlich ist es auch cool, sorry Robbie, wenn ich dich so als Beispiel nehme. Aber ich bin davon überzeugt, dass du auch gesagt hast, na gut, es liegt halt vor der Nase und ich mach's halt, weil es liegt mir am Herzen und ich fange halt mal an. Oder? Kann man das so sagen? Ja. Und dann guckt man das plötzlich nach einem Jahr oder nach zwei oder nach 10 Jahren an und denkt, oh, was ist daraus geworden? Aber das war nicht unser Verdienst oder unsere Größe oder unser Tollsein, sondern wir erleben dann quasi, wie Gott angefangen hat, unsere Treue, unser Bemühen, unser Mitlaufen zu benutzen und hat was daraus gemacht, hat es vermehrt, hat es wachsen lassen. Und das erleben wir bei all diesen Leuten, die wir uns angucken. Das waren alles Leute wie wir, mit den gleichen Beschränkungen, mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Wünschen, mit den gleichen Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten, mit gleichen Nöten, dem gleichen Mut, wie wir ihn immer haben. oder auch dem gleichen Mutmangel, wie wir ihn auch immer wieder haben. Oder? Und da soll uns die Predigtserie, die neue Menschen, die mit Jesus lebten, einfach auch ermutigen und uns herausfordern, uns auch ermutigen zu lassen und zu starten. Achso, ich brauche noch diesen Klicker da, der müsste irgendwo da rumliegen. Danke. Wunderbar. Der ursprüngliche Arbeitstitel dieser Predigtserie hieß auch Wirksamer Glaube. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich dann gedacht habe, ja, es ist eigentlich ein guter Titel, weil es zeigt ja ein Stück weit, Glaube wird dann wirksam, wenn er aktiv wird, oder? Wenn wir aktiv werden, dann wird unser Glaube irgendwie wirksam, dann bewirkt er etwas, dann passiert etwas, wenn du oder ich aktiv werden. Und das mag vielleicht sichtbar sein, oder? Man sieht etwas, dass was passiert, ein Werk entsteht oder auch nicht. Oder es mag was Unsichtbares sein, aber die Zusage von Gott ist immer da, wenn unser Glaube wirksam wird, wenn unser Glaube aktiv wird, wenn wir aktiv werden in unserem Glaubensleben, dann passiert etwas. Gott arbeitet mit uns zusammen und so wie er uns halt liebt, hat er auch schon alles vorbereitet. Möchte ich ein paar Sachen aufzählen. Er hat uns von Schuld und Sünde befreit. Das war der Anfang unseres Lebens mit ihm, oder? Das war das Erste, was er getan hat, damit wir überhaupt ein Leben leben können für ihn. Er hat uns befähigt, er hat uns mit Gabungen ausgestattet, er hat uns mit Möglichkeiten beschenkt. Er hat sogar die Werke für uns vorbereitet, die wir tun sollen. Das ist etwas, was in meinen Kopf kaum reingeht, dass ich mir das versuchen kann vorzustellen, was das eigentlich heißt. Er hat es vorbereitet schon. Er ist mit uns, hat er uns auch zugesagt, alle Tage bis an der Zeitenende. Und er sichert uns auch den Erfolg. Und am Ende belohnt er uns sogar für unsere Treue. Und da denke ich dann manchmal, aber es ist doch er, der alles gemacht hat. Aber so ist Gott, großherzig, großzügig. Und wenn man das so liest, diese Liste, dann könnte man sagen, ja, dann ist ja alles ganz easy. Und wir wissen, naja, ganz so easy ist es dann am Ende doch nicht, weil am Ende bin es ja ich. Und am Ende sind es doch meine Umstände, in denen ich lebe. Und wenn ich dann plötzlich versuche, meinen Glauben in meinen Umständen irgendwie zu leben, dann merke ich, wie schnell es mich einfach auch herausfordert. Und ich dann merke, oh Mann, wie groß oder wie klein ist mein Glaube eigentlich tatsächlich? Und es fordert mich, oder? Und es fordert uns heraus. Und die Leute, die wir uns angucken, denen ging es genau gleich. Die waren herausgefordert in ihrem Glauben. Die Person, die wir uns als erstes angucken möchten, gucke ich mal, ob das klappt. Genau. Die Person, die wir uns als erstes angucken möchten, ist Gerhard Terstegen. Der ein oder andere mag ihn kennen. Ich habe extra seinen alten Namen, seinen echten Namen rausgehört. Ich fand den so cool. Gerrit Terstegen, das klingt so erhaben. Aber wenn er diesen Namen sich so angeguckt hätte und in unserer Zeit leben würde, wäre es ihm wahrscheinlich peinlich, was ich gemacht habe. Weil er sagt, das ist viel zu viel Ehre für mich. Das möchte ich gar nicht, weil es war ein unglaublich bescheidener, zurückgezogener Mensch. Und dann zu sagen, hey, ich finde deinen Namen cool, hätte er wahrscheinlich schon sehr unangenehm gefunden. Aber Gerhard Terstegen ist der Erste. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel, den ihr hinter mir seht. Er verleugnete sich selbst, er nahm sein Kreuz auf sich und er folgte Jesus nach. Eine Frage mal zu Beginn, wer kennt Gerhard Terstegen? Wem sagt der Name was? Ja, doch so, ja, doch so, ja, schön, es gibt welche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Namen und ich wusste, er hat Lieder geschrieben. Das war's. Und als ich dann mich mit der Predigt beschäftigt hatte, habe ich sogar gemerkt, ich kenne das ein oder andere Lied, was er geschrieben hat. Das wusste ich, ich kannte das Lied, aber ich wusste nicht, dass es von ihm ist. Gut, was hat ihn bekannt gemacht? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Wahrscheinlich die meisten kennen durch seine Musik, oder? Wer gestreckt hat, das sind die Lieder, oder? Die man am ehesten kennt, genau. Es gibt ein Lied, das habe ich schon seit meiner Jugend richtig geliebt, wusste aber nicht, dass es von ihm ist. Und das ist, ich bete an die Macht der Liebe. Kennt das jemand? Ich liebte dieses Lied, schon als Teenager. Kann man sagen, meine Güte, man muss schon ziemlich schräg drauf sein, um als Teenager so ein Lied zu lieben. Aber ich fand es einfach, es ging mir jedes Mal ans Herz. Wobei er hat noch andere super Lieder geschrieben, zum Beispiel Gott ist gegenwärtig. Das ist auch so ein ganz bekanntes Lied, was in Kirchenliederbüchern drin ist, was er geschrieben hat. Und wenn wir so in die Kirchenliedgeschichte oder in die Liederbücher reingucken, dann finden wir ihn sowohl in evangelischen als auch in katholischen Liederbüchern. Er hat unglaublich viele Lieder geschrieben, aber das war nicht alles, was er getan hat. Er hat noch viel mehr gemacht. Man finden ihn sogar, und das finde ich eigentlich, gerade als jemand, der dieses Lied, ich bete an, die Macht der Liebe, so liebt, fand ich das natürlich auch immer toll. Dieses Lied spielt die Bundeswehr jedes Mal als drittes Lied, wenn sie den großen Zapfenstreich spielt. Das ist das Gebetslied zum Schluss. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ich fand das immer erhebend, wenn es dann heißt, Helm ab zum Gebet, und dann gehen dann die Helme runter und dann kommt dieses Lied und dann kommt wieder der Befehl, Helm auf und so. Es ist sehr theatralisch und man merkt auch, keine Socke meint das ernst. Das finde ich immer das Frustrierende daran. Aber der grundsätzliche Gedanke, das ist das Gebetslied zum Schluss, das hat mich auch immer tief bewegt. Na gut, bin halt ich. Aber wer war dieser Gerhard Terstegen denn sonst noch so? Irgendwie, der war ja nicht nur Liederschreiber, sondern er war auch Dichter, er war Prediger, er war Apotheker, Arzt, Seelsorger. Das könnte man sich meinen, was war der? Hat er noch Freizeit gehabt? Hat er noch irgendwas anderes gemacht? Er hat einfach sehr vieles gemacht. Und wir werden auch noch angucken, warum das so war. Und man könnte meinen, boah, ist das eine schillernde Persönlichkeit. So viel kann der, so viel hat er umgesetzt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir über ihn lesen, stellen wir auch fest, er war zeitlebens kränklich, er war immer wieder krank. Und er war teilweise lange krank, lag im Bett, war ärmlich, selbst gewählt ein Stück weit, lernen wir auch noch kennen. Aber er war vor allen Dingen immer wieder krank, er war halbweise. Seine Geschwister, von denen er einige hatte, hielten ihn für einen frommen Spinner und haben ihn auch so behandelt. Und als zum Beispiel seine Mutter starb, haben sie ihn nicht mal informiert, dass sie sich jetzt da treffen, um das Erbe untereinander aufzuteilen. Also so war das Verhältnis seiner Geschwister zu ihm. Er war einfach so der Wurmfortsatz oder das fünfte Rad am Wagen oder irgendwie vergiss Gerhard. Stört nur. Also wir merken, einerseits ist er eine Persönlichkeit, die wir uns angucken, denken, boah, was hat der für tolle Lieder geschrieben, was hat der Tolles gemacht und konnte doch so viel. Und auf der anderen Seite war er ein Niemand in den Augen von ganz vielen. Und dann finden wir uns doch ganz schnell wieder, oder? Wir fühlen uns auch manchmal auch so, sagen, ja, so viel kann ich doch gar nicht. So eine schillernde Person bin ich auch nicht. Und deshalb denke ich, in solche Lebensgeschichten wie die, die wir uns angucken werden, die aus dem ganzen Spektrum der Berufs- und Lebenswelt kommen, sind dann doch sehr lebensnah auch für uns. Sein Leben, ich habe schon gesagt, er war ein sehr bescheidener Mensch. Er hat sich auch dagegen gewehrt, dass Freunde eine Biografie über ihn schreiben wollten. Und das hat er auch begründet. Er hat gesagt, Biografie, vergiss das. Und er hat gesagt, Biografien sind etwas für die Ewigkeit. Und hat dann begründet, da werdet ihr mein Leben sehen. Da werdet ihr mit mir leben. Und da wollen wir einer dem anderen zum ewigen Lob Gottes unsere Lebensbeschreibungen erzählen. Er hat gesagt, vergiss das jetzt hier. Wir haben noch genug Zeit, uns das gegenseitig erzählen in der Ewigkeit. So war er eigentlich auch drauf und das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Dieses, nein, nicht ich, mach keinen Humbug um mich. Ich will nicht im Vordergrund stehen. Das ist doch der Grund, warum man gar nicht so viel Biografisches über ihn findet. Und ich war sehr froh, dass Eugen ein bisschen recherchiert hatte und ein kleines Büchlein gefunden hat, in dem dann über ihn beschrieben war, das, was ich euch auch erzählen kann. Weil ich hätte sonst in Wikipedia oder sonst wo irgendwelche Allgemeinplätze finden müssen, aber nichts, was wirklich interessant ist über sein geistliches Leben. Da gibt es nämlich gar nicht viel drüber. Trotzdem ein paar Eckdaten. Okay. Am 25. November 1697 ist er in Moers geboren. Das ist so äußerster Rand Ruhrpott, schon fast Holland. War auch zu der Zeit Holland. Während seiner Kindheit, so bevor er 6 war, ist das dann Preußen geworden. Zeigt auch schon ein bisschen was über die Geschichte seiner Zeit, oder? Das war keine Sicherheit irgendwie im Sinne von, ja, jetzt leben wir hier in Deutschland in sicheren Grenzen und alles ist irgendwie gesettelt. Da konnte es sein, heute bist du Holland, morgen bist du Preußen, übermorgen bist du Hessen. Wer halt gerade irgendwie mit wem geheiratet, verschwägert oder Krieg geführt hat. hat dann entschieden, wer dein Herr ist und wer über dein Land herrscht und wessen Religion du im schlimmsten Fall sogar nehmen musst. Das war die Zeit. Sein Vater war Kaufmann, hatten so einen, ich würde sagen, mittelständischer Betrieb, und er hat Geschwister gehabt. Ich habe vorhin schon von dieser innigen Beziehung erzählt, die sich da über die Jahre entwickelt hat zwischen Gerhard und seinen lieben Geschwistern. Er hatte alles ältere Geschwister, 5 ältere Brüder, 2 ältere Schwestern. Und sein Vater ist extrem früh gestorben, da war er 6 Jahre alt, 1703 ist er schon gestorben. Seine Mutter ist dann auch nicht so alt geworden, da war er etwa Mitte 30, als sie starb. Und mit der Schule ist es bei ihm so gegangen, er ist an eine Lateinschule geschickt worden von seinen Eltern. Das hat schon gezeigt, er konnte an eine Schule gehen, das war schon mal sehr schön. Und er hat dort alte Sprachen gelernt, ne, so Latein, Griechisch und Hebräisch. Hat mich auch überrascht, dass man auch Hebräisch damals dann in Schulen gelernt hat. Und er hat Französisch gelernt, so als ein bisschen was Neusprachliches dann eben auch noch. Und er hat Sprachen über alles geliebt. Und es ging so weit, er hat die so gut gekonnt, dass er, wenn irgendein größerer Anlass war, wo man was vortragen konnte, irgendwie Geburtstage oder irgendwie auch etwas Öffentliches, dann stand er da vorne und hat selbstgedichtete Verse auf Latein vorgetragen. Und alle waren natürlich beeindruckt von ihm und die Leute haben gesagt, Mensch, der Kerl, der kann was. Und der Mutter haben sie gesagt, weißt du was, also der Junge, der sollte studieren. Und Ter Stegen hätte auch gerne studiert. Aber, ich habe schon gesagt, der Vater ist früh gestorben. Das heißt, Geld war knapp. 8 Kinder mussten durchgebracht werden, durchgefüttert werden. Da war kein Geld für Studium. Das heißt, Gerhard konnte nicht studieren. Er hätte gern Theologie studiert, als er dann so alt war. Ging aber nicht. Also ist er als 15-Jähriger zu seinem Schwager gezogen, nach Mülheim an der Ruhr, und hat dort angefangen, eine kaufmännische Lehre zu machen. Wollte auch Kaufmann werden, sollte auch Kaufmann werden. War natürlich das Einfachste und Naheliegendste durch die familiären Beziehungen. Er zog also nach Mülheim an der Ruhr und das war eine ziemlich fromme Gegend. Also überhaupt die ganze Region war ziemlich fromm zu der Zeit. Und das hatte seinen Ursprung darin, dass in den Jahren 1635 bis zu seiner Geburt 1693 gab es einen reformierten Prediger, der in dieser Region viel gewirkt hat. Der hieß Theodor Untereick, hatte ich noch nie gehört. Aber die Zeit damals hat er extrem geprägt. Und es gab ein reiches geistliches Leben. Was er gemacht hat, war, er hat etwas eingeführt, was wir heute auch zum Teil immer noch kennen, bei Brüdergemeinden hauptsächlich, oder auch bei, nicht Brüdergemeinden, landeskirchlichen Gemeinschaften kennen wir sowas, so die Stund, oder? So diese Bibelstunde dergleichen. Das hat er in der Region auch etabliert. Und zwar zusätzlich zum Gottesdienst gab es dann quasi nach dem Gottesdienst, am Nachmittag, sonntags oder auch dann später unter der Woche, gab es die Übungen, hat er es genannt. Und das waren so Vertiefungssessions, oder? Da kamen die Leute hin, zusätzlich zum Gottesdienst, und haben sich noch einige Stunden mit Gottes Wort beschäftigt. Und der Untereick war offensichtlich ein begabter Prediger, der dann da stand und den Leuten Gottes Liebe erklärt hat, Gottes Gerechtigkeit gezeigt hat und aufgezeigt hat, wer Gott war und wer er für die Menschen war. Und die Menschen waren so dankbar, haben das dankbar aufgenommen. Und es war eine erweckte Zeit, die Menschen dort erlebt haben. Und Gerhard, der kam mit diesen Übungen in Kontakt, als er dann dort lebte, und nahm auch, so oft er konnte, an diesen Veranstaltungen teil und hat davon profitiert und das aufgesogen. Und dann, als er dann 1717, da war er etwa 20 Jahre alt, hatte er sein erstes, ich sage bewusst, sein erstes Bekehrungserlebnis. Und das ist interessant. Als ich das gelesen habe, musste ich sofort an Luther denken. Ich weiß gar nicht. Ja, das habe ich alles schon erzählt. Ah, das habe ich nicht erzählt. 1717, sein erstes Bekehrungserlebnis, und ich musste an Luther denken. Ihr wisst, wie das bei Luther war, ne? Das Gewitter, er war unterwegs, das war so lebensbedrohlich, dass er gesagt hat, Gott, wenn du mich hier lebend rausholst, gebe ich dir mein Leben, werde Mönch, ne? Terstegen, das war ganz ähnlich. Er war unterwegs nach Duisburg und unterwegs hat er solche Koliken, Krämpfe im Bauch gekriegt, so schmerzhaft, dass er nicht mehr weiterkam, dass er dachte, er stirbt. Und hat gebetet, hat gesagt, Gott, nimm mir diese Schmerzen und lass mich und gib mir noch Lebensjahre. Und wenn du das tust, gebe ich dir mein Leben. Die Koliken hörten auf und Ter Stegen hatte sein Wort gegeben und entschied sich, ich möchte ein Leben leben für Gott, den er ja auch schon ein bisschen kannte aus diesen Übungen, die er vorher besucht hatte. 1717 war auch das Jahr, in dem er dann seine Ausbildung beendete, noch 2 Jahre als selbstständiger Kaufmann versucht hat zu leben und dann hat er das aufgegeben. Das hat er aufgegeben aus einem Grund. Er war so bewegt von Gott und so beseelt von dem Gedanken, eine innige, tiefe Beziehung zu Gott leben zu können, dass er gesagt hat, ich möchte auf gar keinen Fall zu viel Zeit mit etwas anderem verbringen und dieses Kaufmannsdasein raubt mir zu viel Zeit. Und er hatte richtig gehend Angst, dass ihn das zu sehr von Gott ablenkt und hat deshalb das Kaufmannsleben an den Nagel gehängt und was Neues gesucht. Er hat versucht, so viel Zeit wie möglich mit Gott zu verbringen. Im Bibellesen, im Gebet. Er hat Schriften gelesen, vieles über Gott und über den Glauben gelesen und hat auch angefangen, Schriften von christlichen Mystikern zu lesen, deren Bestreben es ja auch war, so, ich möchte ganz eine tiefe, innige Beziehung, ich trenne mich von allem ab, was um mich herum in meinem Leben ist, ich möchte nur für Gott leben und alles andere ausblenden. Und das hat ihn so begeistert, dass er dachte, genau, das will ich ja auch, also lese ich noch mehr von diesen Mystikern, um noch mehr davon zu lesen, wie kann ich in diese tiefe, innige Beziehung zu Gott hineinkommen. Und er hat daran geschafft und geschafft und geschafft. Und das Kaufmannsleben war eben in diesem Zusammenhang für ihn komplett hinderlich, hat viel zu viel Zeit gekostet, zu viel Energie gekostet und er hat dann einen gläubigen Leinenweber kennengelernt und gedacht, perfekt, das ist ein anderer Job, da kann ich mir die Zeit anders einteilen, das kommt mir entgegen, perfekt, ich lerne diesen Beruf, werde das und mache das. Gesagt, nicht getan, weil seine Gesundheit stand ihm im Weg. Er konnte das nicht machen. Es ging einfach gesundheitlich nicht. Mit seinen immer wiederkehrenden Koliken und mit seinen Bauchkrämpfen, das ging gar nicht. Also hat er nochmal umgeschwenkt und wurde Bandmacher. Und das hat dann funktioniert. Fragt mich warum. Ich weiß nämlich gar nicht genau, was ein Bandmacher so genau gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall eine ganz andere Art von Arbeit, die offensichtlich ihm diese Möglichkeit gegeben hat, vielleicht war es weniger körperlich anstrengend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er so diese gewünschte Zeit, die er sich ersehnt hatte, um sich noch mehr von der Welt abzutrennen, noch mehr in sich zu gehen und in sich Gott zu suchen und in diese Nähe zu versuchen reinzukommen. Das Zweite war, er hatte natürlich damit auch erstmal nicht nur mehr Zeit, sondern trotzdem auch ein Auskommen, also konnte leben, hatte ein bisschen Geld verdient, das hat für ihn gereicht und trotzdem war das aber auch so ein Wunderpunkt. Und hat gedacht, das Zweite, was mich ablenken könnte von diesem, ich möchte mich nur auf Gott besinnen, ist Besitz. Und deshalb hat er immer wieder darauf geguckt, dass er möglichst viel verschenkt an die Armen, an die Bedürftigen und versucht gar nicht groß zu Besitz zu kommen. Und seine Überzeugung hat er so ausgedrückt, hat gesagt, halten drückt, loslassen erquickt. Ich hoffe nicht, dass ich etwas zu lieb haben würde, dass ich es nicht von Herzen einem Bruder hingäbe. Wäre es anders bei mir, dann wäre es nicht recht. Das war so seine Haltung. Und ich fand das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das so bewegend. Wenn ich so diese Formulierungen gelesen habe, dachte ich dann, irgendwie schon ein besonderer Charakter. Also, nun denn, sein Ziel war es eben, Gott so nah wie möglich zu kommen, geistlich schnell und möglichst ungehindert zu wachsen. Und das war ihm jede Anstrengung wert. Aber sein Glaubensleben wurde auch immer mehr zum Leistungssport. Und er hat auch gemerkt, das, irgendwie komme ich nicht ans Ziel. Er hat zwar gerudert, er hat sich von allem abgeschottet, er wollte immer tiefer in die Beziehung zu Gott reinkommen. Und er wusste um Gottes Liebe, aber er hat irgendwie seine Gnade noch nicht erlebt gehabt zu diesem Zeitpunkt, dass er gar nicht so viel kämpfen muss. Es war seine Anstrengung und gar nicht das, seine Anstrengung, um zu versuchen, Gott nahe zu kommen, und ihm war gar nicht klar, dass Gott in Jesus ihm ja schon nahe gekommen war. Das war ihm zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Und je mehr er sich darauf konzentrierte, desto unglücklicher ist er auch geworden und hat das auch gemerkt. Er ist mal von einem Freund gefragt worden, wie es ihm geht. Und der Stegen hat ihm dann, das war ein Briefwechsel, hat ihm dann geantwortet, so sinngemäß, dass er auf der Reise, zur stillen Ewigkeit sei, die er hoffe, noch in dieser Zeit zu erreichen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du arme Socke. Das kam so ein bisschen hoffnungslos auch bei mir rüber. So dieses, du bist dir nicht gewiss, wo du hingehst. Wo steht Ter Stegen an dem Punkt? Ich hoffe zu erreichen. Da liest man nicht wirklich viel über Zuversicht. Und er schreibt dann auch weiter von seinen Ängsten. Er schreibt, dass er sich fühlt, wie mit einem Schiff auf dem Meer unterwegs zu sein, sich nicht orientieren zu können, da die Sonne und die Sterne verborgen sind und das Wetter, also die Umstände seines Lebens, ihm zu schaffen machen. Er hoffe, dass Jesus das Steuer fest in der Hand hat. Auch da, er hofft, dass Jesus das Steuer in der Hand hat, wo ich dachte, ich weiß, dass Jesus mein Steuer in der Hand hat. Wo ist denn deine Gewissheit? Was ist denn los mit diesem Ter Stegen, der so beseelt ist von der Liebe Gottes einerseits, aber auf der anderen Seite so hoffnungslos wirkt? Aber, und das ist der andere Teil des gleichen Satzes, er kommt dann im nächsten Teil des Satzes, schreibt dann, aber er sei auch zuversichtlich, dass selbst ein Schiffbruch nur bedeuten würde, dass dieser in dem Meer der Gottheit sein wird, dessen Abgrund mir so gut ist als der beste Hafen. Wo ich dann denke, okay. Also er wusste, in Gott habe ich alles, alle seine Liebe. Aber auf der anderen Seite wusste er nicht, wo es hingeht und ob Gott sein Leben wirklich in der Hand hat, zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, wo geht denn die Reise mit diesem Mann hin? Und dann passiert was Spannendes. Diese innere Not, die Ter Stegen da auch beschreibt, die wurde immer größer. Und er merkt selber, dass er mit seinen Mühen, wo er so viel investiert, dass er keinen Millimeter vorankommt in diesem Bemühen, Gott näher zu kommen oder die Beziehung zu Gott inniger werden zu erleben. Dass auch die ganze Beschäftigung mit den Mystikern eigentlich so ihn nicht voranbringt. Und er ahnt zunehmend, dass es Gottes Hand selber ist, die ihn in diese Situation führt, und schreibt später an einen Freund, das habe ich ein bisschen eingedeutscht, weil das war komisches altes Deutsch. Es kommt mir so vor, lieber Bruder, und ich glaube, das habe ich sogar zum Mitlesen. Es kommt mir so vor, lieber Bruder, dass der treue Herzog zur Seligkeit, also Jesus, eine Seele darum in solche Enge bringt, damit wir recht an unserer eigenen, so gar gebrechlichen Gerechtigkeit verzweifeln mögen und den Mut recht verloren geben, durch unser eigenes Können und Wirken jemals aus unseren Sünden und aus unserem Elend herauszukommen. Und also kein Fleisch sich vor dem Angesicht Gottes rühme, sondern alle Ehre ihm allein bleibe und wir, nachdem wir vorher alle unsere Kräfte genügsam angespannt und uns müde und gleichsam ausgepowert haben, als Mühselige und Beladene zu Jesus kommen. Und das war so ein bisschen die Kapitulation Ter Stegens vor Gott und sagt, ich merke plötzlich eines, mein eigenes Mühen bewirkt nichts. Oder? Und das, denke ich, ist auch schon etwas, was wir uns mitnehmen können. Unser eigenes Mühen, dieses Kämpfen, ich will und so. Es ist gut, Gottes Nähe zu suchen, aber es ist auch gut, sich bewusst zu sein, dass Gott schon da ist und dass er in Jesus uns nahe gekommen ist. Und an dem Punkt kommt Ter Stegen hier plötzlich und erkennt es und denkt, mein eigenes Mühen bringt gar nichts, es bringt mich nicht vorwärts. Mein nach innen gekehrter Glaube, der einerseits zwar nichts als Gott sucht, ist aber nicht das, was Gott von mir will. Die ersehnte innige Beziehung zu Gott, die finde ich nicht durch angestrengtes In-mich-Gehen im tiefen Innern meiner Seele. was ja die Idee der Mystiker war. Wenn ich mein Leben finden möchte, wie Gott es für mich hat, dann muss ich lernen, es zu verlieren. Dann muss ich anfangen, es loszulassen. Und das hat er dann auch getan. Und allein in Gott finde ich die Ruhe, die ich vergeblich versuche, in mir zu finden. Und das passiert 1724. Und das ist der Wendepunkt in Terstegens Leben. 1724 ist, es muss irgendwie ein reisefreudiger Mensch gewesen sein, da war es dann später sowieso, weil es ist wieder eine Reise, auf der er ist und wo er sich wohl viel Gedanken gemacht haben muss. Auf jeden Fall passiert auf dieser Reise, dass er plötzlich stark erfüllt wird mit einer Fröhlichkeit und einem festen kindlichen Vertrauen, so schildert er es selber, und dem Wissen, dass er durch Jesus Christus ein mit dem Vater versöhntes Kind Gottes sein darf. Plötzlich. Und da erlebt er Gottes Gnade, weil er plötzlich merkt, okay, Gottes Liebe habe ich gekannt, aber Gottes Gnade, dass ich angenommen bin, wie ich bin, dass es nicht mein eigenes Werk ist, nicht mein eigenes Mühen ist, Gott nahe zu kommen, sondern dass es Gottes Werk ist, mir nahe zu kommen, das erkennt er dort und es ändert sein ganzes Leben. Und ab diesem Jahr, 1724, ist sein Leben komplett wie auf den Kopf gestellt. 1725 sehen es dann auch die Leute um ihn herum. Genau, was er geschildert hat, war, er schreibt das auch an einer Stelle in einem seiner Schriften, in Christus und um Christi willen ist Gott mir gut. Punkt. Das in Christus und um Christi willen ist Gott mir gut und nicht wegen mir, wegen meinem Suchen allein, wegen meiner Anstrengung, weil ich mich so bemühe, weil ich mich abstrample, weil ich mich von allem abschotte, weil ich mein abgeschiedenes Leben suche, wo ich mich von nichts ablenken lassen möchte. Es ist gut, Gott zu suchen, Gott viel Zeit mit Gott zu verbringen, aber dieses, ich lasse nichts an mich ran, ich kämpfe quasi, dieses Abmühen, das war es nicht. Und da hat es mal folgendermaßen formuliert, ich glaube, das habe ich auch habe ich nicht. Ah, gut. Nachdem ich ganz abgemattet war von der Arbeit meiner Hände, meines Verstandes und anderer Anstrengungen, gab ich dieses notgedrungen auf, weil ich bemerkte, dass ich immer eben dürre und elend blieb und ich lernte glauben an den Gott, der mir in dem süßesten Namen Jesus auf das Allerinnigste, es bewegt mich jedes Mal, wenn ich das so lese, weil ich denke, allein diese Formulierungen, die der Mann bringt, die so diese Verliebtheit in Gott ausdrücken, sind herzbewegend. Auf das Allerinnigste nahe sei und der aus lauter Barmherzigkeit mein Freund sei, bei mir bleiben und Gemeinschaft mit mir pflegen wollte, trotz meiner Unwürdigkeit. Das ist wahnsinnig, was dieser Mann schreibt. Der Groschen ist gerutscht und am Gründonnerstag 1724 schreibt er seine Lebensübergabe an Gott. Das habe ich auch noch selten so gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr es gut lesen könnt. Aber er hat sich die Mühe gemacht, an Gründonnerstag einfach mal aufzuschreiben, sagen, weißt du was, Gott, jetzt gebe ich dir mein Leben mal richtig. Nicht, um meine Koliken loszuwerden, sondern lest es einfach selbst. Weiß nicht, ob ihr durch seid. An diesen Text musste ich denken, als du, Evelyn, vorhin dein Bild geteilt hast. Dieses, Jesus hat sein Blut vergossen für uns. Und er schreibt auch hier, dass du hast den letzten Tropfen dein Blut vergießen lassen. Und er verschreibt sich, er sagt wirklich, Herr, mein Leben soll dir komplett gehören. Und ich will mich dir komplett hingeben. Aber es ist eine ganz andere Art von Hingabe, die er hier schildert, als die, die er die Jahre vorher versucht hat zu leben. Das ist das letzte, ich sag mal so, der Gipfel seiner Kapitulation, von der ich vorhin gesprochen habe, so wo er sagt, ich gebe auf mein eigenes Mühen, aber das ist jetzt die positive Seite und ich gebe mich rein in dich. Im Wissen, ich habe in dir das Beste, was ich kriegen kann. 1725 verändert sich dann, eben sieht man es auch, die Veränderung. Sein Einsiedler-Dasein hat er an den Nagel gehängt. Er hat als Bandmacher noch einen Mitarbeiter aufgenommen, auch einen Mitbewohner, quasi eine WG gegründet. Und hat in dem Jahr auch angefangen, in der Stund, in den Übungen selber auch zu predigen. Und in der Zeit erlebt er auch, oder in der Zeit hat auch begonnen, eine Erweckung in der Region. Und die ging etwa bis in die 30er Jahre hinein. Aber das hieß natürlich, da kamen so viele Leute auch zum Glauben, die mehr wissen wollten über Gott. Das heißt, die Versammlungen wurden immer mehr. Der Bedarf an Seelsorge wurde immer mehr. Viele Leute kamen dann auch zu ihm und wollten sich helfen lassen. Und der Mann, der vorher nichts anderes gesucht hat als die tiefe Ruhe in der Abgeschiedenheit, war plötzlich alle Hände voll, hatte der zu tun. Man könnte auch sagen, Gott hat den richtigen Zeitpunkt abgepasst, jetzt endlich mal den Schlüssel umzulegen, weil er ihn gebraucht hat. Weil er hatte dort plötzlich dafür gesorgt, dass viele Menschen zum Glauben kamen und er wollte Arbeiter in seine Ernte schicken. Und Ter Stegen war halt einer davon. Und der Kreis, der wesentlich betroffen war, im positiven Sinn von dieser Erweckung, war halt der Kreis, in dem Ter Stegen auch ein Teil davon war. Und der Mann, der da ursprünglich diese Kreise gegründet hatte, der hieß Hoffmann. Und der hat recht schnell gemerkt, dass Ter Stegen ein Begabter, dass er einfach Begabungen hatte. Er konnte gut predigen, und lehren, er war offensichtlich ein guter Zuhörer, war sehr einfühlsam, war ein guter Seelsorger und dementsprechend hat er ihn auch immer mehr gefördert und trainiert und sich selber, weil er auch schon höheren Alters war, dann zurückgezogen und Ter Stegen auch immer mehr in den Vordergrund geschoben. Seine Predigten müssen so kraftvoll und gesegnet gewesen sein, dass es von ihm dann geschrieben wurde, dass Leute, die ihn zum ersten Mal hörten, so tief berührt waren, dass sie sich nicht nur bekehrten wie ein Strohfeuer, sondern dass sie auch im Glauben langfristig geblieben sind. Die waren so umgekrempelt von seiner Liebe, der Barmherzigkeit, die er ausstrahlte, der Klarheit des Wortes, das er gepredigt hatte, dass diese lebensverändernde Kraft Gottes in diesen Menschen gewirkt hat, kräftig gewirkt hat. Aber es hat halt auch bedeutet, es kamen immer mehr Leute, die ihn auch gefordert haben, die von ihm was gebraucht haben, die Hilfe gebraucht haben. Dazu kam, er hatte viele andere Begabungen auch noch. Ich hatte vorhin gesagt, Arzt, Apotheker. Er hatte noch andere Dinge, die er so gemacht hat, für die er bekannt wurde. Er kannte sich mit Naturheilmitteln extrem gut aus. Und damals war es halt so, ein Arzt kostete Geld. Und das konnte sich nicht jeder leisten. Also was er gemacht hat, war das bisschen Geld, was er hatte, hat er vieles benutzt, um aus den Kräutern, aus den Sachen Salben und quasi Medikamente herzustellen und die Bedürftigen abzugeben und denen zu helfen, sie quasi auch wie ein Arzt, so gut er konnte, zu begleiten. Jetzt kann man denken, oh meine Güte, das muss man auch können. Muss man. Und vor allen Dingen in der Zeit passierte auch dann Folgendes. Irgendwann haben auch die Stadtoberen und die Regierenden gemerkt, das ist eine kritische Geschichte, es gibt viel zu viele Quacksalber. Also haben sie gesagt, Medikamente herstellen, nur noch Apotheker und abgeben, nur noch Ärzte. Und damit hat er es nicht mehr gedurft. Und dann ist Ter Stegen hin und hat sich mit den Stadtoberen zusammengesetzt und hat ihnen seine Sache erklärt, hat ihn belegt, wie er das macht und was er kann und was es bewirkt und hat die einzige Ausnahmegenehmigung erhalten, die es überhaupt je gegeben hatte zu der Zeit, weiterhin Arzneimittel herzustellen und abzugeben. Weil er hat auch nicht den Anspruch gehabt, ich bin hier der tolle Arzt, sondern er hat auch klar gesagt, wenn ich es nicht weiß, schicke ich die Leute zu den Ärzten und gucke, dass ich Geld zusammenbekomme, um ihnen zu helfen, dass sie zu den Ärzten gehen können. Das war auch Terstegen. Aber es war dann auch so, dass die Arbeit aufgrund der Erweckungszeit und aufgrund auch der immer zunehmenden Bedürfnisse, das wurde ihm zu viel und 1728 hat er seinen Bandmacherberuf dann komplett aufgegeben und war total auf die Unterstützung seiner Freunde angewiesen, die er auch bekam, in ausreichendem Maß. Gegenwind hat er auch erlebt. Kannte er also auch. Er war auch nicht die schillernde Figur, so nach dem Motto, er geht mal schnell zu den Stadtoberen und sagt, hey, Terstegen, super, du kannst das, du kriegst eine Ausnahmebewilligung und du bist unser bester Freund. Sondern da lief mal was gut, aber es lief auch vieles schlecht. Weil in der Zeit, wo diese Erweckungsbewegung war, haben natürlich auch viele gesagt, auch gerade von den Kirchen damals gesagt, das ist mir suspekt, das will ich nicht. Die kommen zwar noch in den Gottesdienst, aber dass die hinterher in diese Übungen gehen, will ich nicht. Dann haben die sich stark gemacht bei den Regierenden und die Stund wurde verboten. Und da hat er sich dann auch mit der Regierung angelegt und hat zum Schluss einfach weitergeführt, was er gemacht hat und hat kräftige Briefe geschrieben. Und allen Widrigkeiten zum Trotz erlebt Terstegen nochmal eine zweite Erweckung, die war einfach 15 Jahre nach der ersten, die er erlebt hat, wo wieder ein geistlicher Aufbruch in seiner Region passierte und wieder alles neu losging von wegen, es fordert ihn raus, er muss noch mehr leisten, er muss noch mehr tun. Ein Beispiel, in seinem Haus, das war kein riesiges Haus, kann man sich mal im Internet angucken, in seinem Haus, das war schmal und hoch, da trafen sich bis zu 500 Personen. Bis zu 500 Personen, wenn man sich das vorstellt. Also 1,50 Meter Abstand hätte nicht ganz geklappt. Also 500 Leute und er stand in der Mitte des Hauses, quasi also auf der mittleren Etage. Das war so, wo das Treppenhaus in der Mitte war und hat von dort aus lauthals, ohne Mikrofon, gelehrt. So dass alle oben, unten, überall, wo sie standen, eine Chance hatten, ihn zu hören, uns zu verstehen. Das muss man sich eines geben. So eine Predigt von ihm dauerte 2 Stunden. 2 Stunden standen die Leute da. Die waren ja schon im Gottesdienst gewesen. Wenn das sonntags war, die kamen quasi aus der Kirche, haben vielleicht auch daheim was gegessen, das weiß ich nicht. Die hatten ja auch noch Fußwege zu laufen. Die sind ja dann nicht mal schnell mit ihrem Motorroller irgendwann schnell, hey, kommst du mit, wir gehen schnell zu Terstegens nach Hause. Das war ja nicht so. Da war vielleicht noch stundenlanges Anmarschieren angesagt. Und dann traten sie dort an, haben mindestens 2 Stunden gestanden, wahrscheinlich länger. Weil erstmal mussten sie ja alle ankommen. Dann hat Terstegen irgendwie geguckt, dachte, ich glaube, es sind alle da, ich sehe niemanden mehr da hinten. Dann fangen wir mal an, da war vielleicht schon eine halbe Stunde rum, die sie dort standen. Dann predigte er 2 Stunden. Und dann haben die vielleicht auch noch ein bisschen miteinander geschwätzt, bevor sie wieder nach Hause gegangen sind. Und sind dann wieder 1 Stunde, 2 oder wie lange auch immer, wo sie wohnten, nach Hause gelaufen. Das muss man sich mal geben. Das war eine erweckte Zeit. Die Leute hatten Hunger nach Gottes Wort. Man könnte ganz vieles noch über Terstegen erzählen. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Aber im Grunde, was mich am meisten beeindruckt hatte, war dieser Wandel, den er da plötzlich erlebt hat, von ich strenge mich an, ich rudere, ich will, das war ja eine gute Herzenshaltung, aber er merkt plötzlich, das ist der falsche Ansatz. Ich möchte für Jesus leben und werde darin die Ruhe und die Tiefe und die Innigkeit der Beziehung finden, die ich mir eigentlich wünsche. Und nicht darin, dass ich mich abschotte und mir diese Ruhe schaffe, in der Hoffnung, dass es mir dann auch die Innigkeit der Beziehung erzeugt, irgendwie.
Hatte er Frau und Kinder?
Nein. Ja, das wäre natürlich, das wäre eine weitere Herausforderung gewesen. Also, naja, dann wäre sein Leben vielleicht auch anders abgelaufen. Aber wir werden uns andere Lebensgeschichten angucken von Leuten, die hatten Frauen und Kinder. Aber es wird ähnliche interessante Erfahrungen geben, die wir dort bei den Leuten sehen. Terstegen war sehr bescheidener Mensch, habe ich schon gesagt, und er sah sich eigentlich nie als, oh, ich bin jetzt hier der Prediger und wenn jetzt halt die 500 Nasen kommen, finde ich das cool. Mist, heute sind nur 300 gekommen, finde ich komisch, was habe ich falsch gemacht? Das war gar nicht seine Intention. Er dachte, Gott schickt die Leute, ich werde predigen, wenn die heimgehen, gehen sie heim. Ich tue, was ich tue und Gott macht sein Ding damit. Das war seine Haltung. Und er betrachtete sich eigentlich als Mitpilger, das sagt er auch mal, immer wieder mal so, als Mitpilger auf dem Weg zur Ewigkeit mit den anderen Pilgern, mit denen er da unterwegs ist. Und sein Wunsch war es, auf dieser Pilgerreise den anderen Mitpilgern dienstbar zu sein, ihnen einfach so gut zu dienen, wie er kann. Im Wissen, ich bin genauso auf die angewiesen, wie sie auf mich. Weil wir wollen alle gemeinsam ein Ziel erreichen, nämlich die Ewigkeit mit Gott. Den, der uns so liebt, den, der uns dieses Wunderbare, diese Gnade schenkt, bei dem will ich ankommen und ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Und bis dahin will ich mein Leben von ganzem Herzen für ihn leben. Mit all den anderen, die das auch wollen. Und so sah er sich als Mitpilger auf dieser Reise. Er schrieb Bücher, er schrieb Predigtbände, Lieder, hat unzählige Briefe geschrieben, er hat gepredigt, Seelsorge betrieben, Brüdergemeinschaften geleitet, mehrere, schlug sich rum mit Behörden, hat alles Mögliche gemacht. Aber was ist das, was übrig bleibt? Und da ist eine Stelle, die ihn offensichtlich sehr geprägt hat, eine Bibelstelle, und über die er immer wieder gepredigt hat, und über die er auch immer wieder geschrieben hat. Das ist sie. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Liebe Christi drängt uns. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Und das ist, als ich das dann gelesen hatte, so am Schluss dieser Lebensgeschichte von Terstegen, habe ich gedacht, eigentlich ist das die Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Ich lebe, weil Christus lebt, und ich lebe für Christus und sonst nichts. Ein ganzes Leben, ganz für Jesus leben. Und eben, wie ich am Anfang gesagt habe, Terstegen war nicht Superman. Der hatte keinen Umhang. Und dann, der war ein ganz normaler, einfacher, kränklicher, oft wochenlang im Bett liegender, in einfachen Verhältnissen lebender, unstudierter, von manchen für einen frommen Spinner gehaltener Mann. Also jemand, den wir uns gut zum Vorbild nehmen können, ohne denken zu müssen, dieses Vorbild erreiche ich nie. Weil wir alle haben auch unsere Beschränkungen. Das sind vielleicht andere, vielleicht bin ich nicht krank oder nicht dauernd krank. Aber dann sind es vielleicht andere Sachen, die ich an mir feststelle, wo ich denke, das sind Beschränkungen. Aber an ihm können wir lernen, Beschränkungen sind kein Hindernis. Überhaupt nicht. Wie hat er angefangen? Er hat einfach das, was er an Begabungen hatte, genutzt. Ohne groß zu fragen, worauf muss ich jetzt warten, kommt da irgendwann was Spezielles von Gott. Er hat einfach angefangen, das, was er hatte, zum Einsatz zu bringen. Hat er verstanden, Gott liebt mich, hat gewusst, ich liebe Gott, hat gewusst, Gottes Gnade ist da, Gott hat Werke für mich vorbereitet. Was könnte das sein? Na gut, was habe ich denn an Begabung? Vielleicht fange ich mit den Sachen an. Und hat es angefangen umzusetzen. Er kannte sich mit Heilpflanzen aus, also hat er angefangen, Medikamente herzustellen. Oder halt das, was er an Wissen hatte, entsprechend umzusetzen und den Leuten zu helfen. Er hat viel in der Bibel gelesen gehabt, vor allen Dingen in der Zeit, als er noch nicht verstanden hat, dass er ja eigentlich begnadigt ist von Gott. Aber davon hatte er letztlich auch profitiert. Es war am Ende, war auch diese Zeit der Anstrengung und des am Ende Frusts, ja, war aber doch auch eine Zeit, die ihn ja vorwärts gebracht hat auf eine Weise, wo er vieles auch gelernt hat. Oder das Besuchen der Stunde, der Übungen, wo er vieles gelernt hatte. Und plötzlich kommt der Zeitpunkt, wo die Bude voll ist und die Leute hören wollen, wer Gott ist, Alpha-Kurs. Wer ist Jesus? Wo die Leute hören wollen, wer ist denn Jesus? Wo die Leute lernen wollen über Gott. Wie kann ich, wer ist er für mich? Wer könnte ich für ihn sein? Und dann hat er gedacht, ich weiß was, ich kann mich da auch hinstellen. Ich kann auch in meinem Hauskreis mal was erzählen. Ich kann auch mal ein Thema machen in meinem Hauskreis. Da breche ich mir nichts ab. Und vielleicht ist es zum ersten Mal, es ist halt so gut, wie es ist. Weil ich mache einfach das, was ich kann und fange mal an. Und muss nicht auf die große, die Stimme vom Himmel warten. Ich kann anfangen mit dem, was ich habe. Und er hatte ja was. Wir alle haben was. Er hatte ein gutes Einfühlungsvermögen, offensichtlich. Und ich meine, wenn man seine Formulierungen liest, spürt man was von diesem Einfühlungsvermögen und von diesem Herzen. Er hatte es offensichtlich. Und dann hat er halt angefangen, den Leuten zuzuhören, wenn sie ihre Nöte ihm erzählt haben. Und in diese Nöte hineinzusprechen, er war ein guter Seelsorger. Aber nicht, weil er dachte, ich weiß nicht, bin ich ein guter Seelsorger, wenn jetzt einer kommt. Er hat gar nicht darüber nachgedacht, er hat einfach angefangen zuzuhören und Antwort zu geben. Und Gott hat es gebraucht und etwas ist daraus geworden. Er konnte gut formulieren, also hat er Briefe geschrieben. Auch Briefe, die geharnischt waren, wenn es mal geharnischt sein musste, um sich entsprechend Gehör zu verschaffen. Aber in all dem hat er immer klein angefangen, mit dem, was er halt hatte und ist mit dem losgelaufen. Und das ist etwas, was wir sicherlich von ihm lernen können. Nichts hat ihn auch hindern können. Ich habe vorhin schon gesagt, seine Beschränkungen, seine Einschränkungen waren für ihn kein Hindernis. Sein Kranksein war für ihn kein Hindernis. Dann war er halt mal eine Woche krank und es hat ihn nie in seiner Dankbarkeit Gott gegenüber irgendwo ja, undankbar gemacht oder hadern lassen. Fand ich erstaunlich, weil da wäre ich vom Typ auch anders. Aber es hat mich auch herausgefordert zu sagen, ja, Gott sagt ja auch, sei dankbar in allen Dingen. Dieser Mann hat es ein Stück weit vorgelebt, in allem dankbar zu sein. Sagt, wenn du halt jetzt nicht willst, dass ich auf der Matte stehe, dann ist es halt so. Und wenn du es wieder willst, dann mach mich gesund. Und dann war er wieder gesund und dann sagt er, okay, und jetzt das Nächste. Dann mache ich halt weiter. Er richtete sein Leben so ein, dass es für seinen Dienst passte und er davon leben konnte und hat alles Jesus untergeordnet. Und da können wir viel von Terstegen lernen. Ein paar Fragen, die mich dabei bewegt haben. Ihr habt diese Lebensübergabe, diesen Brief gelesen. Dieses Herz ausschütten, oder? Und eine Frage, die wir uns alle, die ich mir auch stellen muss, die ich mir immer wieder stellen muss, habe ich auch daran festgestellt, ist, bin ich bereit, bist du bereit, sind wir bereit, tatsächlich unser Leben komplett Jesus unterzuordnen? Es geht einem nämlich so leicht von den Lippen, oder? Also, wenn ihr mich so fragen würdet, hey Jürgen, bist du eigentlich bereit, dein Leben Jesus unterzuordnen, würde ich sagen, dumme Frage, natürlich bin ich das. Und dann kommt vielleicht die konkrete Frage, ja, was heißt das jetzt zum Beispiel, wärst du in so einem Team dabei im Café, oder? Wo ich dann sagen würde, ja, aber weißt du, da kommt mir jetzt gerade meine Arbeit, mein Beruf in den Sinn und da kommt mir dies in den Sinn, jenes. Ich weiß es nicht, ich sage es nicht, dass ich das machen werde, Robby. Aber das sind so Fragen, wo es plötzlich konkret wird, wo ich denke, die Frage muss ich mir stellen. Oder die Frage, machst du mit dem Alpha-Kurs? Es kostet mich Zeit. Klar kostet sich Zeit. Oder machst du mal ein Thema im Hauskreis? Muss ich ja vorbereiten. Ja klar muss ich es vorbereiten. Ja, aber wie mache ich das? Da könnte ich dir zeigen. Ja, aber kann ich das? Hey, du bist schon so lang Christ. Du weißt genug. Du kannst was erzählen. Bin ich bereit, alles für ihn unterzuordnen? Terstegen hat sein Leben immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Und das ist beeindruckend. Klar, du hast vorhin gefragt, war er verheiratet, hatte er Kinder? Hatte er nicht, damit hatte er natürlich auch andere Freiheitsgrade. Aber jeder von uns hat unterschiedliche Freiheitsgrade. Hatten wir, das ist immer so. Und, aber er hat an jeder Lebens- und Dienstsituation, die er hatte, hat er sich dann neu gefragt, passt mein Job? Ist das der richtige Job für das, was ich da mache? Oder muss ich mir vielleicht einen anderen suchen? Das ist eine harte Frage. Das weiß ich. Ter Stegen machte die kleinen Schritte in seinem Leben mit Jesus. Und jeden Tag den nächsten und immer nur das. Der hat nicht gesagt, okay, oh, ich muss jetzt der große Seelsorger werden. Er hat gesagt, nein, ich mache jetzt das, was auf mich zukommt. Wenn die Leute kommen, Fragen haben, werde ich ihnen antworten. Wenn ich weiß, heute Nachmittag kommen 500 Leute oder zwei, weiß ich, ich habe was vorbereitet, ich werde was sagen, ich werde predigen, ich werde ihnen über Gott erzählen, dass sie ihn kennenlernen, besser kennenlernen und etwas für ihr Leben mitnehmen. Was kann uns hindern, unseren Glauben aktiv werden zu lassen? Ein paar Dinge kamen mir in den Sinn. Vielleicht kennst du deine Begabung nicht, oder? Ter Stegen, da habe ich vorhin gesagt, kannte sich mit Naturkräutern aus und hat dann halt was draus gemacht. Vielleicht kannst du gut kochen, könntest auch was daraus was machen. Oder bist hauswirtschaftlich begabt. Denke ich jetzt wieder an euch beide. Also, wir haben alle Begabungen, die wir in irgendeiner Form in Gottes Reich einbringen können, in Gottes Werk einbringen können. Vielleicht müssen wir wieder einen Gabenkurs machen. Aber den Gabenkurs machen wir auch nicht zum Selbstzweck, sondern was mache ich denn dann, wenn ich ihn gemacht habe und tatsächlich etwas erkenne, was ich kann, was ich könnte? Bin ich dann bereit, es auch zum Einsatz zu bringen? Also ich frage das so in die Runde, nicht weil ich irgendjemanden blamen will, die Frage richtet sich ja auch an mich. Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Oder wartest du vielleicht, dass Gott irgendwie mit einem ganz großen Auftrag klar und deutlich mal redet? Im Sinne von, jetzt kommt die Stimme aus dem Himmel oder der Prophet, der kommt, der sagt, hey, ich sehe dich das und das tun. Und dann haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist bestimmt ganz weit in der Zukunft. Oder so. Aber worauf warten wir? Aber vielleicht muss er das gar nicht, vielleicht muss Gott gar nicht kommen mit dem ganz großen Auftrag, weil wir lesen ja in der Bibel, dass er Werke für uns vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist ja nicht irgendwie in 10 Jahren, das ist ja uns zugesagt als Christen für unseren Alltag. Das heißt, das passiert jeden Moment. Du gehst jetzt hier raus und schwupp, läufst du voll in so ein Werk rein, was Gott für dich vorbereitet hat, wo du einfach nur, du musst nicht mal drüber nachdenken. Du kannst einfach reagieren und sagen, oh, okay, dann ich mache das. Vielleicht kannst du dich am Abend nicht einmal erinnern, dass du was gemacht hast, weil es dir gar nicht aufgefallen ist. Aber eigentlich vielleicht halt dann doch. Und vielleicht kommen doch auch die Sachen, die dich herausfordern, wo du sagst, echt, Sonntag. Und jetzt fragt der mich, ob ich ihm helfen kann heute Nachmittag bei irgendwas, was Zeit kostet und arbeitsintensiv ist. Und ich habe mich doch so auf mein Sofa gefreut. Solche Sachen kann es halt auch geben, die einen plötzlich herausfordern und sagen, ja, es kostet mich vielleicht was. Aber vielleicht ist das gerade das, wo Gott anfängt, etwas auf den Weg zu bringen in uns und mit uns, wo er mehr draus wachsen lassen möchte. Und wir gucken dann plötzlich ein paar Jahre später zurück und denken, hey, das war der Anfang von etwas, was heute für mich zum Standard gehört, was ich dauernd tue. Umzugshelfer. Nein, Spaß, weiß es nicht. Aber das sind so die Fragen. Oder dritter Punkt, hältst du dich vielleicht für noch nicht gut genug vorbereitet? Ja, ich weiß ja schon, was ich tun könnte, aber ich bin noch nicht fit für diese Aufgabe. Leute, das kann sein. Wir fühlen uns nie gut genug vorbereitet auf irgendetwas. Da werden wir nie an den Punkt kommen. Wenn wir immer darauf warten, dass wir gut genug vorbereitet sind, werden wir an unserem Lebensende feststellen, dass wir nichts getan haben, weil wir nie gut genug vorbereitet waren. Aber wenn wir uns darauf einlassen, einfach mal zu sagen, okay, ich weiß nicht, eigentlich ist es doch so, ich fühle mich nicht gut genug vorbereitet. Ob ich es tatsächlich nicht bin, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja gar nicht weiß, was genau auf mich zukommt. Oder ich sehe eine Situation, ich schätze sie ein, Aber vielleicht schätze ich sie falsch ein. Und wenn ich Gott vertraue, dass er mich in die Situation gestellt hat, dann darf ich ihm doch auch vertrauen, dass er schon auch eingeschätzt hat, ob ich das kann oder nicht. Und wenn er sagen würde, der Jürgen ist komplett überfordert, dann hätte er jemand anderen geschickt. Und da dürfen wir doch auch lernen, auf Gott zu vertrauen, zu sagen, okay, ich fühle mich nicht fit dafür, aber ich lasse mich drauf ein und es ist Gottes Ding. Soll er mich gebrauchen und tun, was er für richtig hält, und wir werden dann schon sehen, wo es rauskommt. Und er wird es machen. Es ist am Ende auch nicht nur sein Werk, es ist am Ende auch seine Ehre. Und wir werden staunen und werden sagen, ja, es hat mich schon was gekostet, aber irgendwie war es cool. Und ich habe was erlebt und ich habe plötzlich auch gemerkt, es gibt mir Befriedigung, weil ich merke, dass Gott mit mir ist und dass ich etwas bewirke, weil ich mich einfach auf Gott einlasse. Glaube, der etwas bewirkt, weil er aktiv wird. Oder? Weil er aktiv wird. Gott will von uns kein Leben, kein Leben in Perfektion. Gott fordert von uns nicht Perfektion. Was Gott möchte, ist, dass wir uns auf ihn einlassen, ihm vertrauen, uns ihm hingeben. Und das nicht nur mit unseren Worten und daheim, sondern mit unserem gesamten Alltag, mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Wesen. Und das, denke ich, können wir an Gerhard Terstegen wunderbar erleben, wie er sich komplett auf Gott eingelassen hat und etwas erlebt hat mit Gott und etwas bewirkt hat, ohne das eigentlich je so zu wollen, und am Ende wahrscheinlich festgestellt zu haben, es war ein gutes Leben, was ich gelebt habe. Und ich wünsche mir, dass wir auch ganz neu von dieser Liebe uns gewinnen lassen, von dieser Liebe, die Gott für uns hat sichtbar werden lassen in Jesus. Und dass wir auch ihm die Chance geben, mit seiner Liebe in unserem Leben anzufangen zu wirken und uns darauf einzulassen. Ich glaube, dann werden wir Dinge auch, dann werden wir erleben, wie Gott unseren Glauben wirksam werden lässt. Wenn wir zulassen, dass seine Liebe wieder in uns ihr Werk tut, dann bin ich davon überzeugt, dass wir nicht einfach nur in der Ruhe bleiben werden, sondern ich glaube, dass diese Liebe uns im besten Sinne des Wortes antreiben wird, zu guten Werken, zwar zu denen, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, wie wir es in Epheser 2, Vers 10 lesen. Dass wir von dieser Liebe von Gott und von dieser Gnade von Gott neu uns erfassen lassen und gebrauchen lassen und uns reingeben, das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Amen. Zum Schluss möchte ich aber noch, dass wir uns ein Gebet von Terstegen genießerisch anhören werden. Und ich habe die Anna gebeten, doch uns das Gedicht, das Lied "Ich bete an die Macht der Liebe" vorzutragen. Es ist die ganz alte Fassung, es ist ein bisschen teilweise ein komisches Deutsch, aber ich habe mir die moderne Fassung angeguckt und habe gedacht, die ist schon so verwaschen, die ist schon teilweise so entschärft in ihrer Klarheit, dass es eigentlich ein Jammer ist. Also das ist die alte Version. Genießt's.
Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Für dich sei ganz mein Herz und Leben, mein süßer Gott und all mein Gut. Für dich hast du es mir nur gegeben, in dir ist nur und selig rot. Hersteller meines schweren Falles, für dich sei ewig Herz und alles. Ich liebt und lebte recht im Zwange, wie ich mir lebte ohne dich. Ich wollte dich nicht, ach so lange, doch liebest du und suchtest mich. Mich, böses Kind aus bösem Samen, im hohen, holden Jesus-Namen. Des Vaters Herzens tiefste Triebe in diesem Namen öffnen sich. Ein Brunn der Freude, Fried und Liebe quillt nun so nah, so mildiglich. Mein Gott, wenn's doch der Sünder wüsste, sein Herz alsbald dich lieben müsste. Wie bist du mir so zart gewogen, wie verlangt dein Herz nach mir. Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Ich fühl's, du bist, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen selgen Zügen. Er sei dem hohen Jesus Namen, in dem der Liebe Quell entspringt, von dem hier alle Bächlein kam, aus dem der selgen Schar dort trinkt. Wie beugen sie sich ohne Ende, wie falten sie die frohen Hände. O Jesu, dass dein Name bliebe, im Grunde tief gedrücket ein, möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen.
Danke euch. Ich möchte noch Gebet anbieten. Wenn jemand das Bedürfnis hat, für sich beten zu lassen, sind wir hier vorne. Und ansonsten bitte ich euch aufzustehen. Ich möchte noch den Segen sprechen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.